Ganz herzlichen Dank für die Einstimmung in den Gottesdienst. Und ich denke, beim letzten Lied, das wollen wir machen. Auch jetzt in der Predigt Jesus gross machen. Und besonders freut es mich auch für den Nachwuchs, für unsere Lobpreisgruppe. Den brauchen wir nämlich. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Das Wunder verbunden mit dem Gehorsam von zwei Menschen. So lautet das Thema der Predigt heute Morgen. Das Wunder verbunden mit dem Gehorsam, müsste man eigentlich sagen, von zwei jungen Menschen. So lässt sich der Text aus dem Evangelium, den wir jetzt miteinander lesen wollen, kurz zusammenfassen. Der Text, den wir jetzt zu uns reden lassen, aus Matthäus 1, Vers 18 bis 25. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. Ich lese den Text aus dem Matthäus-Evangelium aus der Neuen Genfer Übersetzung. Matthäus 1, 18. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesen Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Wir haben gehört, heute ist der vierte Advent. Ja, was erwartet man am vierten Advent für eine Predigt? Es ist naheliegend, man erwartet möglichst eine stimmungsvolle, vorweihnachtliche Predigt, die passt zu Kerzenschein, die passt zum Christbaum, die passt zu feinen Weihnachtsgutzli. Ich hoffe, dass alle von euch wissen, dass letztere die Weihnachtsgutzli nie besser sind als vor der Weihnacht. Meine Mutter hat immer einen Kampf gehabt, dass noch ein bisschen etwas übrig bleibt mit den Gutzli bis an den Weihnachten. Aber ich habe immer gesagt, lass doch das gehen. Die sind vor der Weihnacht viel besser als an der Weihnacht selber. Aber jetzt zurück, was erwarten wir von einer Predigt am vierten Advent? Dass sie eben stimmungsvoll, dass sie vorweihnachtlich ist. Das ist naheliegend. Aber die wirkliche Adventsgeschichte, wie wir sie jetzt gelesen haben, im Matthäus-Evangelium, sind ihr einverstanden? Die strahlt eigentlich das Gegenteil aus. Als romantische Vorweihnachtsstimmung. Da sind uns nämlich zwei junge Menschen beschrieben, die in höchster Anspannung sind. Wir sollen mal uns ein bisschen versuchen, reinzutauchen, in die zwei rein, in die reinzufühlen. Das werden wir heute Morgen machen. Da begegnen uns zwei Menschen in höchster Anspannung. Eine Anspannung, die sie innerlich fast verreist. Eine Anspannung, die bei ihnen fast ans äußerste Limit geht. Es wird zwar da ganz nüchtern beschrieben von Matthäus. Ich lese nochmal den Vers 18. Das heisst, Maria war mit Josef verlobt, aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Das klingt ganz sachlich nüchtern. Aber da ist eine unglaubliche Brisanz drin. Verlobt sein und gleichzeitig schwanger sein, das war damals ein Skandal. Ein Skandal. Und für uns ist das heute fast nicht nachvollziehbar, was das für die beiden bedeutet hat. Weil eine Verlobung ist bei uns heute eine wenig verbindliche Sache. Wenn ich mich noch zurückerinnere an Rechtskundeunterricht, ich weiss nicht, ob ich auf dem neuesten Stand bin, aber wir haben noch gelernt, die einzige rechtliche Vorschrift bei einer Verlobung ist die, wenn sie aufgelöst wird, muss man die grösseren Geschenke, die man einander gemacht hat, wieder zurückgeben. Das ist, glaube ich, der einzige rechtliche, der im Gesetz steht über eine Verlobung. Also ist bei uns eine Verlobung relativ eine unverbindliche Sache. Im Judentum damals war das ganz etwas anderes gewesen. Bei einer Verlobung ist nämlich bereits ein rechtlich bindender Ehevertrag abgeschlossen worden. Bereits schon in einer Verlobung. Und der Ehevertrag hat nur aufgelöst werden, einerseits natürlich durch den Tod vom einen, vom Verlobten, oder durch eine rechtliche, juristische Scheidung. Also ich mache ein Beispiel. Wenn der Josef gestorben wäre vor der eigentlichen Hochzeit, dann wäre Maria rechtlich hätte sie als Witwe gelten im Judentum. Und zudem in dieser Phase der Verlobung haben die beiden mindestens noch ein Jahr müssen im Elternhaus bleiben. Das ist hochspannend. Gerade im Judentum, da ist ja so viel Intelligenz dahinter. Ich habe mal eine Führung gemacht, eine intensive in einer Synagoge in Basel. Ich habe gestaunt. Da ist für alles eine Erklärung. Und die müssen mindestens ein Jahr, nachdem der Ehevertrag geschlossen worden ist, nachdem sie verlobt sind, im Elternhaus bleiben beide. Warum? Die haben sich beide ein Jahr lang intensiv vorbereitet. Die haben ein Jahr lang die Ehevorbereitung gemacht. Die Frau hat sich vorbereitet für ihre Aufgabe als Ehefrau, als Hauschefin. Hat noch gelernt, richtig kochen, wenn sie es noch nicht können hat. Und der Mann, der ist daheim geblieben und hat von daheim aus müssen das Haus noch fertigstellen. Und der Vater vom Bräutigam hat im Judentum den Auftrag gehabt, zu beurteilen, ob das Haus genug gut ist, wenn es fertiggestellt war. Und wenn nicht, ist die Verlobung noch mal länger gegangen. So war das im Judentum damals. Und in dieser Phase hat sich ein Paar nur ganz wenig gesehen. Das merken wir auch aus dieser Geschichte. Die haben nicht viel Kontakt gehabt miteinander. Und Sex war ein absolutes Tabu gewesen. Aber das ist nicht nur im Judentum so. Geschlechtsverkehr unter Verlobten gilt im Alten Testament wie auch im Neuen Testament als Unzucht, als Verstoß gegen Gottes Willen. Im Neuen Testament haben wir immer das gleiche Wort dazu, das Wort Porneia, das Wort für Unzucht, das griechische Wort, bibelgriechisch, Porneia, das verstehen wir sogar. Von daher kommt aus das Wort Pornografie. Da ist die Bibel ganz klar. Und Gott als unser Schöpfer hat gute Gründe, warum er die Sexualität geschützt hat. Gott hat das nicht gemacht, weil er prüde ist und weil er verklemmt ist in Bezug auf Sexualität, wie man immer wieder hört, sondern hat gute Gründe. Nur das ist jetzt nicht heute Morgen nicht das Thema. Das Thema von heute Morgen ist, verlobt sein und gleichzeitig schwanger sein. Da ist eine unglaubliche Brisanz drin in dieser Geschichte. Und trotzdem, glaube ich, können wir wahrscheinlich kaum nachvollziehen, was das für die junge Maria bedeutet hat. Verlobt und schwanger. Das hat einerseits für sie bedeutet Aussicht auf drastische Bestrafung. Im Alten Testament haben wir ganz klare Stellen im 5. Buch Mose, Kapitel 22, hat das Mädchen müssen gesteinigt werden, wenn sie nicht mehr als Jungfrau in die Ehe gegangen ist. Oder im 3. Mose 21 steht, dass eine Frau aus dem priesterlichen Geschlecht, wenn sie Ehebruch begeht, und das ist jetzt eben auch als Verlobte möglich gesehen, ich vorher ausgeführt habe, hat sie müssen verbrannt werden. Und es ist möglich, dass Maria ja aus einem priesterlichen Geschlecht gekommen ist, weil ihre Verwandte ist ja Priesterfrau gewesen, Elisabeth. Ich bin nicht ganz sicher, aber es ist möglich, dass sie eigentlich aus dem priesterlichen Geschlecht kommt. Verlobt und schwanger. Unglaubliche Brisanz. Und vielleicht spüren wir langsam ein bisschen, welcher innere Anspannung Maria war. Was für eine unglaubliche Last auf ihr war. Wie sie unter Strom gestanden ist. Obwohl die Chance ja gering war, dass sie verbrennt worden ist oder gesteinigt worden ist, damals im Judentum. Und trotzdem. Sie ist unter einer unglaublichen Anspannung innerlich gestanden. Sie hat ja das Geheimnis, das sie in sich getragen hat, nicht einfach können publizieren. Stell dir mal vor, Maria hätte gesagt, ich bin im Fall vom Heiligen Geist schwanger geworden. Was hat man gemacht mit der Maria? Die hat mir ja in Klapsmühle da. Sagt, die ist ja nicht mehr ganz bei Trost. Nicht einmal am Josef, wir merken es aus dem Textzusammenhang raus, hat sie das genau können sagen. Eine unglaubliche Anspannung. Und gleichzeitig hat sie gewusst, irgendwann kommt es aus, dass ich schwanger bin. Ja, in der Regel sieht man das ja irgendwann einmal. Und sie hat gewusst, was das für Folgen hat. Nämlich, dass sie öffentlich am Pranger gestellt wird. Das war damals ein No-Go. Und sie hat noch mehr gewusst, es ist nur für einen Moment so. Wer als Verlobte ein Kind bekommt, der ist Leben lang Brandmark damals in Israel. Bis ins hohe Alter rauf. Das ist eben die, wo damals. Das war die innere Anspannung. Sie war voll bewusst. Und nochmal etwas, ist sie sicher in innerer Anspannung, wie sie gewusst hat, mit dem, was mit mir passiert ist, enttäusche ich meine liebste Person vielleicht, den Josef. Und ich mich so schon gefreut habe, mit ihm das Leben zu teilen. Meli Brut tut kurz vor der Hochzeit den grossen Tag einfach leichtfertig aufs Spiel setzen. Also wir spüren etwas. Maria unter grösster innerer Anspannung. Aber wie ist sie damit umgegangen? Wie ist sie damit umgegangen? Es scheint, dass sie ganz einfach geschwiegen hat. Sie hat ganz einfach geschwiegen. Und ihr Schwiegen, das spüren wir aus der ganzen Geschichte aus, ist nicht einfach ein abgelöschtes Schwiegen gewesen, ist nicht ein depressives Schwiegen gewesen, dass sie gedacht hat, oh, ich muss mich verkrüchen, ich rede mit niemandem mehr, wo man den Augen angesehen, die ist völlig zu, die ist abgelöscht. Nein. Maria, die hat sich an einem Anker festgehebt. Mir kommt das so vor, wenn ich es da versucht habe, ein bisschen darzustellen. Das war ihre Haltung. Sie hat nach außen geschwiegen. Aber es war nicht einfach ein Akt von völliger Verzweiflung, von völligem Zumachen und Rückzug, sondern sie hat sich an einem Anker festgehebt. An dem Anker, wo der lebendige Gott selber ist. Und der Strick, der den Anker angemacht war, war das Vertrauen in den lebendigen Gott. Warum wissen wir das? Wir wissen es aus ihrem Lobgesang, aus dem Lukas-Evangelium, wo der Engel ihr ja das Geheimnis angekündigt hat, hat sie am Schluss gesagt, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Mit anderen Worten hat sie gesagt, ich lege mein Leben in Gottes Hand mit all dieser Anspannung, mit all diesen ungelösten Fragen, die mich bewegen. Ich lege das in Gottes Hand. Ich vertraue auf den lebendigen Gott. Er hat die Verantwortung, was jetzt weiter mit mir passiert. Wir sind ja nicht in der gleichen Situation wie Maria. Aber manchmal vielleicht ein bisschen leicht in einer ähnlichen Situation. Wir merken, dass das manchmal, was mit uns passiert oder um uns passiert, dass wir das einfach nicht im Griff haben. Und manchmal sträubt sich etwas in uns. So wie es läuft. Und doch können wir es nicht ändern. Ich denke, das kennen wir alle, solche Situationen. Und da kann man sich aufreiben, da kann man sich grämen. Da kann man die Nacht von links nach rechts drehen und von rechts nach links. Wie froh sind wir in solchen Situationen, dass wir auch so einen Anker kennen wie Maria da. Aber uns können festhalten, oder wir müssen auch umgekehrt sagen, einen Anker, der uns festheben tut. Und wir dürfen auch verbunden sein mit dem Strick vom Vertrauen. Ich denke da, in der Vorbereitung ist mir Marianne Müller in den Sinn gekommen, die in diesem Jahr Abschied genommen haben von ihr. Immer wieder die Frage, heilt Gott nicht noch den Krebs? Und sie hat immer wieder gesagt, das ist eigentlich nicht meine Verantwortung, das ist eigentlich nicht mein Problem, ob er das macht oder nicht. Er könnte es. Etwas von dem, was wir auch hier bei der Maria sehen. Sie hat ihr Leben in Gottes Hand gelegt, in all ihren ungelösten Fragen. Sie hat gesagt, Gott hat die Verantwortung übernommen für das, was weiter mit mir passiert. Und so dürfen wir es immer wieder auch machen. Und dazu soll uns die Geschichte ermutigen. So fließt auch uns immer wieder neue Frieden, neue Gelassenheit zu, wie der Maria. Wir merken es aus dem Lobgesang, die Gelassenheit, das innerlich frei worden sei in dieser Spannung. Aber jetzt, wie ist es dem Josef gegangen? Es ist noch interessant, von all diesen vier Evangelisten, die die Evangelien geschrieben haben, ist der Matthäus der Einzige, der noch ein bisschen der Josef auch noch hervorhebt. Ja, wie ist denn dem Josef gegangen? Ich lese das nochmal im Vers 19. Was heißt, Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Und weil er das gesehen, heißt es weiter, er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Der Josef wird uns hier also beschrieben als ein Mann mit einer aufrichtigen Gesinnung. Das hat mich noch bewegt. Ein Mann mit einer aufrichtigen Gesinnung. Langläufig tönt es doch, wer ehrlich und aufrichtig ist im Leben, der bringt es nicht weit. Also man muss doch ein bisschen mogeln im Leben, man muss doch ein bisschen mogeln am Arbeitsplatz, man muss doch ein bisschen mogeln im Alltag, man muss doch ein bisschen mogeln, auch jetzt tue ich mich auf den Test raus, aber ich sage es gleich einmal, wenn man ins Deutsche geht, posten und nachher über den Zwoll geht, man muss doch ein bisschen mogeln. Wer das nicht macht, ist ja dumm. Josef war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Im Griechischen heißt er war ein Gerechter. Das heißt, er hat ein grosses Anliegen gehabt, sein Leben nach Gottes Willen auszurichten. Und gerade diese aufrichtige Haltung hat jetzt ihn da in ein grosses Dilemma hineingestürzt. In ein grosses Dilemma. Einerseits, wenn er jetzt die Ehe will vollziehen, wenn er jetzt wirklich Maria soll heimholen, ja, die hat ja eine Affäre gehabt mit einem anderen, die ist ja schwanger geworden. Das geht ja nicht. So kann Gott unsere Ehe nicht segnen, das war die eine Seite. Und die andere Seite vom Dilemma war, wie wir gelesen haben vom Josef, er wollte sie der Schande nicht preisgeben. Er hat gewusst, wenn ich das öffentlich mache, dass sie von einem Fremden geschwängert worden ist, dann ist Maria erledigt, dann ist sie ein Leben lang öffentlich brandmarkt. Und darum hat er die Ehe, haben wir gelesen, wollen heimlich auflösen. Oder man könnte auch sagen, er hat sich eigentlich für die Maria, im Blick auf Maria, für die günstigste Variante entschieden in dieser Situation. Nämlich eine außergerichtliche Scheidung. Das war damals möglich gewesen. Ohne Angabe von Gründen. Die Scheidungspraxis war damals sehr liberal gewesen. Darum hat er sich entschieden, für Maria die günstigste Variante, für eine außergerichtliche Scheidung, heimlich die Ehe aufzulösen. Weil er eine aufrichtige Gesinnung hatte. Also wir sehen mit anderen Worten, es war nicht das oberste Ziel gewesen, von Josef in dieser Situation eine saubere Weste zu behalten. Das wäre ja naheliegend gewesen, dass er das öffentlich gemacht hätte, Scheidung eingereicht hätte und er hätte können sagen, ja, ich habe mit dem nichts zu tun gehabt. Er wäre draußen gewesen. Jeder Verdacht wäre von ihm weg gewesen. Das wäre ja eigentlich das Naheliegende gewesen für ihn. So hätte er eine saubere Weste gehabt. Aber der Josef, wir haben es gelesen, hat seine Nicht-Vaterschaft nicht wollen selber in die Öffentlichkeit bringen. Im Gegenteil. Er war ein aufrichtiger Mann. Er hat als betrogener Ehemann Maria noch wollen schützen. Noch wollen schützen. Warum echt wohl? Wir wissen es nicht.
Fast ein bisschen, dass Maria als integer erlebt hat, weil er es fast nicht hätte können glauben. Ein aufrichtiger Mann. Was für ein edles Verhalten von dem Josef. So komme ich zu einem nächsten Aspekt, der so richtig uns aus dem Text jetzt entgegenleuchtet. Aus dem aufrichtigen Aushalten von dieser inneren Anspannung ist jetzt ein grosser Segen geworden. Ich lese das nochmal, Vers 20. Was heisst, während er sich der Josef noch mit diesen Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Jetzt kommt da, was er bis jetzt eben nicht gewusst hat. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und im Vers 24 heißt es weiter, als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte. Mit anderen Worten gesehen, oh, während er überlegte, aufrichtig überlegt, was kann ich jetzt machen, greift Gott selber ein. Das ist so ermutigend. Das können wir noch heute erleben. Wenn man aufrichtig überlegt, dass Gott eingreift. Oder anders ausgedrückt, wer sich entscheidet, aufrichtig ein Nachfolger von Jesus zu sein, wer sich entscheidet, sich aufrichtig auszurichten nach Gottes Willen, das heisst nicht, dass er nie in eine unangenehme Situation kommt. Das heisst nicht, dass er nie in eine brenzlige Situation kommt. Manchmal ist es sogar so, dass man dann erst recht in brenzlige Situationen hineinkommt. Wie da der Josef. Oder wie sein Namensvetter einige Jahrhunderte vorher das auch erlebt hat, der Josef im Alten Testament. Auch aufrichtig vor Gott gelebt und Gott hat ihn gesegnet. Aber die Aufrichtigkeit vor Gott hat ihn in eine ganz brenzlige Situation geführt. Ich denke, wir kennen die meisten die Geschichte im Haus von Potiphar. Wo die Frau, die Chefin, ein Auge auf ihn geworfen hat. Und der Josef hat gesagt, ist davon gerannt und hat gesagt, wie soll ich ein solch grosses Übel tun und wieder meinen Gott sündigen? Brenzlige Situation. Hat ihn ins Gefängnis geführt. Aber es ist so ermutigend, das ist noch heute so, aus dem aufrichtigen Aushalten von dieser Anspannung ist ein grosser Segen geworden. Und das können wir noch heute Ähnliches auch erleben. Dass Gott zu uns steht. Bitte jetzt einen Moment dunkel zu machen und wir sehen jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem Film Courageous, was ich auch zum Thema mache, ganz einen kurzen Ausschnitt, der uns ermutigen soll, wie Gott sich dazu steht, zu aufrichtiger Haltung.
Mr. Martinez, nehmen Sie Platz.
Danke, Sir.
Sie waren in Ihrem ersten Monat sehr produktiv. Sie arbeiten gut.
Ich bin dankbar, dass ich hier sein kann.
Nun, Mr. Martinez, der Grund, weshalb ich Sie sprechen wollte, ich suche einen zusätzlichen Manager, der das Lager und den Versand überwacht. Das bedeutet mehr Verantwortung, aber auch mehr Geld. Denken Sie, das könnte Sie interessieren?
Ja, Sir.
Aber bevor ich mich endgültig entscheide, möchte ich, dass Sie nächste Woche dort eine Schicht übernehmen. Auf diesem Blatt hier stehen 17 Kisten, die reinkommen. Eine dieser Kisten geht sofort in ein separates Lager. Mr. Martinez, wenn Sie das Inventar aufnehmen, möchte ich, dass Sie festhalten, dass 16 Kisten eingegangen sind.
17 Kisten kommen rein, aber ich soll aufschreiben, dass es nur 16 sind?
Ja, ganz recht. Für die Extrakiste habe ich einen anderen Zweck vorgesehen. Sie gehören doch zum Team, oder? Denn ich kann keine Leute brauchen, die nicht zu meinem Team gehören. Ich sag Ihnen was. Sie überlegen es sich und geben mir dann morgen früh Bescheid. Sagen wir so gegen 10. Aber ich muss wissen, ob Sie den Job wirklich wollen.
Guten Abend, Sir. Guten Morgen, Sir.
Guten Morgen, Mr. Martinez. Wie geht's Ihnen heute Morgen?
Gut, danke. Und Ihnen?
Das weiß ich noch nicht. Bitte, setzen Sie sich. Ich nehme an, Sie hatten Zeit, über unsere Unterhaltung nachzudenken.
Ja, Sir.
Und wie sieht's aus? Sind Sie in meinem Team?
Mr. Tyson, ich bin sehr dankbar, dass ich hier arbeiten darf. Aber ich kann auf Ihr Angebot nicht eingehen.
Und wieso nicht?
Weil es falsch ist, Sir. Ich könnte es vor Gott und meiner Familie nicht verantworten, zu lügen.
Ist Ihnen klar, was das für Ihren Job bedeuten kann?
Ja, Sir, das ist es.
Javier, darf ich Ihnen die Hand schütteln? Junger Mann, Sie haben mir gerade die richtige Antwort gegeben. Ich habe jemanden gesucht, der sich um Lager und Versand kümmert. Und um ehrlich zu sein, Sie waren der Letzte auf meiner Liste. Aber ich weiß, ich kann Ihnen vertrauen. Machen Sie den Job. Wir passen Ihr Gehalt an.
Es wäre mir eine Ehre, Sir.
Gut, dann gehört der Job Ihnen. Walter geht mit Ihnen alle wichtigen Details durch und ich gebe es am Montag der Belegschaft bekannt. Herzlichen Glückwunsch, Javier. Ach, und noch was. Danke für Ihre Integrität. Das gibt's nicht oft.
Gut gemacht, Javier. Nach dem Sechsten hatte mich schon der Mut verlassen.
Das ist seine Frau.
Bitte komm rein. Bitte sei still. Hallo?
Carmen.
Javi, es ist okay, Baby. Alles in Ordnung. Wir schaffen das. Wir stehen das durch.
Nein, Carmen, hör mir zu.
Der Herr wusste, dass wir das aushalten müssen.
Er hat mich nicht entlassen.
Ich weiß, Javi, ist schon gut.
Carmen, du hörst mir ja gar nicht zu.
Schatz, sie haben mich nicht gefeuert. Ich bin befördert worden.
Was?
Es war ein Test, Carmen. Sie haben mich zum Manager ernannt und ich krieg viel mehr Geld.
Ein Test?
Ich bin befördert worden, Carmen. Jetzt wird alles gut, verstehst du?
Ich glaube, er muss da nicht viel mehr dazu sagen. Das ist etwas von dem, wie Gott noch heute zu aufrichtigen Menschen steht. Das soll uns Mut machen. Josef war so einer. Ein aufrichtiger Mann. Und aufrichtige Menschen lässt Gott zur rechten Zeit immer wieder Wegweisung zukommen, wenn wir es da sehen in dieser Geschichte. Und aufrichtige Menschen lässt Gott nie im Stich. Das darf auch uns eine Ermutigung sein. Aber jetzt zurück zur Geschichte. Kommen wir noch zu einem dritten Aspekt. Aus grosser Anspannung wird letztendlich grosser Segen und ein grosser Sieg. Es ist wunderbar, wie wir das sehen in dieser Geschichte. Das ist auch noch heute so. Wenn Gott wirkt, wenn wir uns auf ihn einlösen, dann passt letztendlich alles zusammen, wie hier in dieser Geschichte im Evangelium. Und wir dürfen ja nicht vergessen, ich will das vielleicht zuerst noch lesen, bevor wir weiter darauf eingehen, Vers 21 und 22, wo der Engel weiter sagt zum Josef: Sieh, Maria wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschrieben, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hat. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Das ist noch heute so. Also auf Gott einladen, da passt letztendlich alles zusammen. Und wir dürfen nicht vergessen, der Josef war ja in dem Moment noch nicht ganz sicher gewesen, ob wirklich ein Engel mit ihm geredet hat. Oder ob er sich das nicht irgendwie eingebildet hat, irgendein Traum, eine Halluination war. Er war in dem Moment auch noch nicht ganz sicher, ob Maria wirklich vom Heiligen Geist schwanger war. Weil der Gedanke hat selbst die Vorstellungskraft von einem frommen Jude bei weitem gesprengt. Das ist doch Unsinn, so etwas. Das ist doch gar nicht möglich. Um das zu glauben, um das für wahr zu halten, da hat es Beweise gebraucht. Und der lebendige Gott weiss um das und liefert jetzt dem Josef die Beweise. Erinnert der Josef, der hat ja von Jugend auf das Alte Testament kennt. Hat ihn erinnert an Jesaja 7, an das Zeichen, das genannt ist im Buch Jesaja, das Zeichen vom Messias, nämlich eine Jungfrau wird schwanger ohne menschliche Einwirkung. Der eine Beweis. Und dann kommt noch ein weiterer Beweis über, dass der Engel auch der Maria das Gleiche gesagt hat. Das hat er ja nachher dann herausgefunden. Dass der Sohn, den sie gebären wird, dem Sohn soll sie den Namen Jesus geben. Und so sind wir eigentlich beim Höhepunkt von dieser ganzen Geschichte. Der Name Jesus bedeutet nämlich, der Herr rettet. Das ist nicht nur eine Bedeutung, sondern der Name Jesus, der ist zugleich auch Programm. Programm. Und wenn das Programm gelesen, der Engel sagt, er wird sein Volk von aller Schuld retten oder befreien. Alle jüdischen Parteien von damals haben erwartet, dass der Messias einer wird sein, der die Römer vertreiben und wird die Gottlosen bestrafen und Jerusalem wieder wird aufwerten zu altem Glanz. Aber das Programm vom Messias ist es anders. Bei ihm geht es zuerst um die Lösung von der Schuldfrage. Nicht um die Machtfrage, sondern um die Schuldfrage. Das hat mich so bewegt in der Vorbereitung und ich möchte das gerne mit euch teilen. Das einfache Evangelium, das da drin ist. Er wird sein Volk von aller Schuld retten. Und mit dem Volk sind ja alle Völker gemeint. Im Programm Gottes. Und das Ziel von der Lösung von der Schuldfrage ist im zweiten Namen, wo jetzt der Engel auch noch nennt, der Maria, enthalten. Er soll nämlich Immanuel heißen. Das heißt, Gott ist mit uns. Und das können wir miteinander verbinden, was da der Engel sagt. Er wird sein Volk von aller Schuld befreien, damit der lebendige Gott wieder mit uns sein kann. Das ist die grossartige Botschaft. Er wird sein Volk von aller Schuld befreien, damit der lebendige Gott wieder mit uns sein kann, damit unser Leben wieder unter dem Segen Gottes kommt, damit unser Leben wieder unter das Ja Gottes kommt, damit unser Leben so wird, dass wir Gott als Verbündeten bei uns haben. Er wird sein Volk retten, damit Gott wieder mit uns ist. Damit wir dem heiligen Gott wieder in die Augen schauen können, als einem liebenden Vater. Vorletzte Woche haben wir einen von den Glaubenskursen gehabt, als so Nacharbeit von Lust auf Leben. Da war unter anderem eine ältere Frau dabei gewesen. Sie hat gesagt, ich war schon in der Jugend ab und zu da gewesen. Aber etwas hat mir gefehlt, jetzt bis ins Alter. Und jetzt habe ich es. Die innere Gewissheit. Gott ist mit mir. Und das ist eigentlich die Grundlage von allem. Das ist die Grundlage von der menschlichen Existenz. Dass Gott wieder mit uns ist. Das ist die Grundlage von unserer Zukunft. Als ich Anni Meister noch das letzte Mal besucht habe, sie noch gut reden konnte, habe ich sie ganz direkt gefragt, wie ich das heute viel mache. Also sterben bitte. Bist du parat zum Sterben? Weißt du, wo du herkommst? Und sie hat mir eine klare Antwort gegeben. Wie schön ist das? Sie hat jetzt mit anderen Worten gesagt, aber der Sinn ist der, weil Gott mit mir ist. Wir haben es nochmal miteinander aufgesagt, was ich schon früher noch mit ihr ab und zu rezitiert habe. Das alte Lied oder Kinderlied, der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Nicht, weil ich so gut gelebt habe und so brav gewesen bin und so fromm bin. Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet. Und dann hat sie mit ihrer schwachen Kraft noch ganz kräftig gesagt, darum. Das ist genau das, was da der Engel angekündigt hat. Das ist der Kernpunkt vom Evangelium. Das ist die Grundlage von allem Wachstum im Glauben, von aller Jüngerschaft. Dass wir das erlebt haben, die Gewissheit, Gott ist wieder mit mir. Weil er am Kreuz durch Jesus Christus zufriedengestellt worden ist. Und wenn die Grundlage fehlt, die Gewissheit, wenn wir über Jüngerschaft reden oder über Nachfolge reden, ist das gleich, wie wir einer Raupe Flugunterricht geben. Wenn wir einer Raupe sagen, ist das schön, wenn ein Schmetterling rumzufliegen zwischen den blauen und den roten Blumen. Nützt einer Raupe nichts. Was macht sie? Sie kraken weiterhin am Boden an. Muss mal ein Schmetterling werden. Und ein Schmetterling im Bild wird man dann, wenn man die Gewissheit überkommt, eine Wiedergeburt erlebt, Heilsgewissheit hat. Wisst ihr, der Engel ankündigt, er wird mich, wo ich zu seinem Volk jetzt darf gehören, von aller Schuld befreien, damit Gott wieder mit mir, mit uns sein kann. Wenn wir in diesen Tagen, wo wir jetzt drinstehen, nicht wieder ganz neu froh und dankbar werden über die ganz simpel, einfache, aber tiefe Botschaft, Kernbotschaft vom Evangelium. Jesus ist drum auf die Erde abgestiegen. Er hat drum den letzten Blutstropfen vergossen am Kreuz, damit er wieder mit mir, damit er wieder mit uns sein kann. Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Und ich wünsche uns allen in aller Geschäftigkeit, was nicht geschnochen und alles muss erledigt werden, dass das einfach fest in unseren Herzen ist. Er ist gekommen, damit Gott wieder mit mir sein kann, dass ich ihn darf als mein Verbündeten haben. Halleluja! Amen! Würde ich gerne noch beten, darf ich euch bitten, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, wir danken dir herzlich für dein Wort, das uns immer wieder ermutigt. Jetzt auch an dem Beispiel von Josef und von der Maria, die in höchster Anspannung waren, die gewusst haben, das, was ihnen passiert ist, was du ihnen da hast, das kann für sie Nachteile auf dieser Welt bedeuten. Danke, dass sie auf dich ausgerichtet trotzdem geblieben sind. Und dass du daraus grosse Segen geschaffen hast, wo wir heute noch profitieren können. Herzlichen Dank. Und das gibt aus uns Mut in unseren Lebenssituationen. Immer wieder auch zu dir zu stehen. Auch wenn wir vielleicht nicht verstanden werden. Auch wenn es vielleicht kurzfristig Nachteile gibt daraus. Aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, wir wollen da vor allem jetzt am Ende vom Gottesdienst danken, dass du gekommen bist, um die Schuldfrage zu lösen. Dass du uns die Gewissheit geschenkt hast, dass Gott mit uns ist. Dass du zufrieden bist mit uns, weil du die Strafe für unsere Sünde getragen hast am Kreuz. Und danke, dass jetzt die Verbindung mit dir, allmächtiger Vater, wieder darf da sein, dass wir dir in die Augen schauen dürfen. Wir wollen dir einfach ganz herzlich Danke sagen dafür. Wir bitten dich jetzt aber auch noch für die Ruhefamilie. Wir bitten dich auch besonders für den Ernst. Bist du ihn auch gerade in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten ganz besonders nah. Amen.